Wir kommen zur letzten Stunde. Wir fahren jetzt weiter in Judas ab Vers 8, wo diese Scheinkristen, diese falschen Christen beschrieben werden. Wir haben gesehen, ohne Ehrfurcht vor Gott, dann das Problem der sexuellen Verehrung, weiter spotten über den Teufel. Judas 8. Doch gleicherweise beflecken auch diese Träumer das Fleisch und verachten die Herrschaft und lästern Herrlichkeiten. Michael aber, der Erzengel, als er mit dem Teufel streitend Wortwechsel hatte um den Leib Moses, wagte nicht, ein lästendes Urteil über ihn zu fällen, sondern er sprach: Der Herr schelte dich, diese aber lästern, was sie nicht kennen, und so weiter. Also, auch hier haben wir ein wunderbares Kennzeichen liberaler Theologie. Der Teufel ist eine Erfindung aus früher Zeit. Da glaubt doch keiner mehr dran. Und Judas sagt, die lästern diese Engelmächte, eben Satan und die Dämonen, gibt's gar nicht. Aber Michael, einer der führenden Engel, eben der Erzengel Michael, wagte es nicht, einfach ein lästendes Urteil über Satan zu fällen. Bei denen sieht das ganz anders aus. Man fragt sich, woher kommt diese Information in Vers 9? Davon lesen wir nichts im Alten Testament. Wir erfahren nur in 5. Mose 34, dass Mose nach seinem Tod von Gott begraben wurde und niemand den Ort seines Begräbnisses weiß. Aber hier wird uns nun erklärt, dass es zwischen Satan und dem Erzengel Michael gab es einen speziellen Streit über den Körper von Moses. Und da kann man mutmaßen, was das wohl für ein Streit war. Niemand wusste nach 5. Mose 34, wo Mose begraben war. Und so konnte sein Grab nicht zu einem Ort des Götzendienstes und der Pilgerschaft verkommen. Aber Satan hatte garantiert ein besonderes Interesse, dass dieser Körper bekannt gemacht wird. Und Michael hat ihm da in entschiedener Weise Widerstand geleistet. Der Körper von Moses, sein Grab, ist nie gefunden worden und die Archäologie wird dieses Grab nie finden. Und da ist übrigens noch wichtig, wenn man in der Archäologie etwas nicht findet, da muss man immer daran denken, dass man in der Archäologie die wenigsten Dinge findet, die es einmal gegeben hat. Das Wenigste ist noch erhalten, das nicht durch den Zahn der Zeit völlig verloren gegangen ist. Und von diesem Wenigen ist das Wenigste je ausgegraben worden. Noch wichtig, und da hat ein großer Archäologe des 20. Jahrhunderts, Kenneth Kitchen, das Wort geprägt: Absence of evidence is no evidence. Also die Abwesenheit eines Beweises ist kein Beweis. Wenn uns Leute sagen, ja, man hat das und das nicht gefunden, was in der Bibel berichtet wird, das ist noch kein Beweis, dass es nicht geschehen ist. Denn die wenigsten Dinge werden überhaupt gefunden. Also das gilt auch für das Grab Moses. Dieses Grab wird man nicht finden, weil Gott das nicht zugelassen hat. Man bedenke noch, Daniel 12, Vers 1 erklärt, dass der Erzengel Michael speziell für Israel steht. Also für die Sache Israels kämpft. Dort wird gesprochen über der Fürst Michael, der für dein Volk steht. Und so hatte also der Erzengel Michael da einen Kampf im Blick auf Israel um den Leib des Moses. Es gibt aus der altkirchlichen Zeit die Überlieferung, dass man diese diesen Streit findet in einem verloren gegangenen Buch, das heißt Assumptio Moses, also Auffahrt des Mose. Origenes zum Beispiel erwähnt das. Nun, das heißt aber nicht, dass Judas hier aus diesem apokryphen Buch, das nicht mehr erhalten ist, zitieren würde. Er erwähnt ja gar nicht ein Buch, von dem er das her hat. Er sagt das Gleiche, was man in diesem Buch finden konnte. Aber da muss man wissen, es gibt viele Dinge, die sind im Judentum überliefert worden, außerhalb der Bibel. Und das waren nicht Dinge, die in der Heiligen Schrift durch Inspiration weitergegeben worden sind, aber das waren richtige Dinge, wahre Dinge. Und Judas hat offensichtlich auf eine solche Tradition zurückgreifen können, aber das heißt nicht, dass er aus diesem Buch Himmelfahrt von Moses zitiert hätte. Denn beide Quellen können auf die, also Judas und Assumptio Moses, können auf eine gemeinsame Urquelle zurückgehen. Also es ist ganz wichtig, dass man vom Text her nicht irgendwie das Gefühl hat, ja, hier wird eine Apokryphe quasi als Wort Gottes hingestellt. Es wird ja nicht mal ein Buch zitiert. Und wenn das Buch zitiert wird, wird nicht einmal gesagt, dass das die Schrift wäre. Also das sind ganz wichtige Dinge. Und es gibt noch mehr solche Beispiele. Ich habe hier unter Besonderheiten Punkt 4 darauf hingewiesen, zweite Hälfte, da heißt es, andere außerbiblischen Informationen im NT. Hebräer 11, 35, da wird über Glaubenshelden gesprochen, die haben keine Befreiung angenommen, damit sie eine bessere Auferstehung erlangten. Nun, auf welche Geschichte im Alten Testament wird angespielt? Man findet keine. Aber in 2. Makkabäer 6 und 7 wird berichtet über die Zeit von Antiochus Epiphanes, 2. Jahrhundert vor Christus. Die Juden wurden massiv verfolgt durch die Syrer. Und da wurde eine Mutter von vielen Söhnen wurde erpresst. Die Kinder sollten dem Glauben absagen oder sonst würden sie in einem Kessel verkocht werden. Und die Mutter hat die Kinder ermutigt, dem Glauben treu zu bleiben. Und die haben alle die Befreiung nicht angenommen, denn das hätte bedeutet Abfall vom Glauben. Und sie haben sich darauf berufen, aber wir wissen um das ewige Leben. Sie haben also die Befreiung nicht angenommen, damit sie eine bessere Auferstehung erlangten. Aber das wird einfach erwähnt in Hebräer 11. Da wird nicht gesagt, die Heilige Schrift sagt. Sondern in dem Buch Makkabäer, da sind geschichtliche Dinge überliefert, die waren richtig und die hat man im Judentum benutzt. Aber man hat sie im Judentum übrigens nie als Heilige Schrift betrachtet. Die Makkabäer-Bücher. Dann haben wir Hebräer 11, 36. Da wird gesagt, unter den Glaubenshelden, sie wurden zersägt. Nirgends im Alten Testament wird jemand zersägt. Aber es gibt eine jüdische Überlieferung, die sagt, dass Jesaja verfolgt worden sei am Ende seines Lebens. Er ist in einen hohlen Baum geflohen und dann hat man diesen Baum umgesägt und Jesaja so ermordet. Hebräer 11 zeigt einfach, dass diese Überlieferung, dass das historisch richtig war. Wir haben also Jesaja geteilt. Wie später die liberalen Theologen mit dem Jesaja-Buch, ja? In einem zweiten Jesaja und einem dritten Jesaja. 2. Timotheus 3, 8, da erwähnt Paulus die zwei Zauberer, Jannes und Jambres in Ägypten. Diese Namen kennen wir nicht aus 2. Mose. Aber in der aramäischen Übersetzung von 2. Mose 7, dort findet man sehr wohl diese Namen. Aber auch da, Paulus beruft sich nicht darauf, dass das Targum, die Übersetzung von 2. Mose im Aramäischen, dass das Heilige Schrift wäre, diese Übersetzung. Aber er benutzt die richtige Information, die man im Judentum kannte. Also so sind das zwei ganz verschiedene Dinge, ob man geschichtliche Dinge, die überliefert worden sind, benutzt, oder ob man sagt, diese Dinge seien von Gott inspiriert und so auf uns gekommen. So dürfen wir auch historische Quellen und Berichte benutzen beim Studium der Bibel. Aber deswegen glauben wir nicht, dass nützliche Bibelatlasse und so weiter, dass die von Gott inspiriert seien. Das sind einfach richtige Informationen über die Geschichte und die alte Geografie. Ja, wir kommen auf dieses Thema nochmals zurück in Verbindung mit dem Henoch-Zitat. Jetzt kommen wir zu Vers 11. Wehe ihnen, denn sie sind den Weg Kains gegangen und haben sich für Lohn dem Irrtum Balaams überliefert. Und in dem Widerspruch Koras sind sie umgekommen. Wir gehen wieder zu dem Punkt Kennzeichen der falschen Christen. Hier haben wir Punkt 4. Abfall von Gott. Der Weg Kains, 1. Mose 4, Vers 16. Kain war kein Atheist. Er sprach ja mit Gott. Aber in diesem Vers heißt es, Kain ging von dem Angesicht des Herrn hinweg. Also er ging aus der Gegenwart Gottes weg. Ein Weggehen von Gott, das ist Abfall. Sie sind den Weg Kains gegangen. Und weiter heißt es, sie haben sich für Lohn dem Irrtum Bileams überliefert. Bileam, 4. Mose 22 bis 24, war ein Prophet, der aus Geldliebe einen Dienst tun wollte, nämlich Israel verfluchen. Und da haben wir also Prophetendienst aus Geldliebe. Und das können wir durch die ganze Kirchengeschichte hindurch verfolgen bis heute, dass diese aus Geldliebe Pfarrer werden. Geht das? Ja, natürlich. Denken wir nur an die 68er Jahre und nachher, wie viele Linke haben Theologie studiert. Da hatten sie ein gutes Einkommen, im Kanton Zürich ist das ja nicht schlecht, über 10.000 oder etwa 10.000, und dann kommt noch die Wohnung dazu, die Pfarrerswohnung. Und wenn man diesen Beruf nicht sehr ernst nimmt, hat man viel freie Zeit. Ich meine, diejenigen, die wirklich Leute besuchen gehen, das ist dann etwas anderes. Aber viel freie Zeit, um für den Sozialismus und Kommunismus arbeiten zu können. Das ist nur so ein Beispiel. Aber das Problem der Geldliebe, einen Prophetendienst aus Geldliebe zu tun. Und weiter, in dem Widerspruch Koras sind sie umgekommen. Das ist eine Anspielung auf 4. Mose 16. Während der Wüstenwanderung hat Kora eine Rotte hinter sich her gezogen, die hat rebelliert gegen Mose und gegen Aaron. Nun, diese Rebellion ist interessant, denn Mose war der auserwählte Mann, um das Wort Gottes, die ersten 5 Bücher der Bibel, zu überliefern. Und Aaron war der erste Hohepriester, der mit seinen Opfern hinwies auf das Opfer von Golgatha. Also der Aufstand der Rotte Koras ist ein Aufstand gegen Gottes Autorität in seinem Wort, und ein Aufstand gegen das von Gott bestimmte Opfer. Und beides charakterisiert die liberale Theologie, wo die Bibel verworfen wird als Gottes Wort. Es ist eine Tatsache, wer heute Theologie studieren will an einer staatlichen Universität, wird mit sehr großer Gewissheit den Glauben an die Inspiration der Bibel verlieren. Denn sie wird dort systematisch zerstört und unterminiert. Also viele beginnen das Studium, gingen vielleicht im Gymnasium noch in die Bibelgruppe, hatten die Bibel lieb, und dann erstes Semester, zack, beginnen die ersten zu kippen, zweites Semester, so geht das. Und da gibt es so gewisse, die als letzte Mohikaner dann doch irgendwie durchkommen. Und in der liberalen Theologie wird auch das Opfer Christi und seine Bedeutung letztlich geleugnet. Also das ist sehr eindrücklich, dieser Widerspruch, also diese Rebellion der Rotekoras. Dieser Vers ist der eindrückliche Gegensatz zu Johannes 14, Vers 6. Der Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Er ist der Weg zum Vater. Kein ging von dem Angesicht Gottes weg. Ich bin der Weg, die Wahrheit. Und hier, sie haben sich für Lohn dem Irrtum Bileams überliefert. Es war ein Irrtum von Bileam, dass er meinte, Gott würde sein Volk verfluchen lassen, das er aus Ägypten auserwählt hatte. Also Irrtum im Gegensatz zur Wahrheit. Und dann, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. In dem Widerspruch Koras sind sie umgekommen. Der Tod. Also ein ganz, ganz interessanter Gegensatz. Nun gehen wir weiter auf dem Blatt. Was sie auch noch charakterisiert, das sind harte Worte gegen Gott. Judas 15. Wenn man die moderne liberale theologische Literatur durchgeht, wirklich, da wird vor nichts mehr Halt gemacht. Das ist eigentlich voll von Gotteslästerung. Das sind harte Worte, die da gegen Gott gesprochen werden. Ich will jetzt gar nicht auf konkrete Beispiele eingehen. Aber vielleicht unter Verweis auf Rudolf Bultmann, der ja sogar die Gott-ist-tot-Theologie gebracht hatte. Sie sind Murrende, Judas 16, im gleichen Vers, mit ihrem Los Unzufriedene. Sie reden stolze Worte, Judas 16. Man muss nur einmal in der liberalen theologischen Literatur schauen, wie wird gesprochen über Fundamentalisten. Da kommt ein unverschämter Stolz zum Vorschein. Übrigens, Fundamentalisten, das sind nicht Leute, die nicht denken können, sondern woher kommt eigentlich dieser Ausdruck? Es ist wichtig zu wissen, weil ja so oft in der Zeitung über Fundamentalisten geschrieben wird und die gefährlich sind. In Amerika, in den USA, ging die Entchristianisierung der Christen viel später los. Die liberale Theologie hat bereits im 19. Jahrhundert die christlichen Kirchen in Europa, also die Landeskirchen, durchsäuert. Und dann im 20. Jahrhundert auch die Freikirchen, viele Freikirchen. Aber in Amerika ging dieser Prozess erst später los, nämlich in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts erst. Und als diese liberale Theologie drohte, zum Beispiel in die presbyterianische Kirche hineinzukommen und so, da haben eine ganze Reihe Theologen, namhafte Theologen in Amerika, die haben dagegen Stellung genommen. Und die haben eine Buchserie herausgegeben, die heißt The Fundamentals, also die Fundamente des Glaubens. Und da behandeln sie alle diese Dinge, die eigentlich unaufgebbare Fundamente des Glaubens sind. Wie? Die Inspiration der Bibel. Was die Kirche fast 2000 Jahre geglaubt hat. Dann die Gottessohnschaft Christi. Was die Kirche 2000 Jahre lang fast geglaubt hat. Dann die Jungfrauengeburt Christi. Die Wiederkunft Christi, das sind einfach Fundamente des Glaubens, die in den Glaubensbekenntnissen über die Jahrhunderte bis in die Neuzeit aufrechtgehalten wurden. Und dann hat sich in der Folge dieser Ausdruck gebildet, Fundamentalisten, das sind diese Leute, die noch an diese Fundamentals glauben. Nun, wenn man sich das genau anschaut, dann waren zum Beispiel alle Reformationen Fundamentalisten, alle Reformatoren Fundamentalisten. Und wenn man mit Journalisten spricht, ich meine, mit Fundamentalisten meinen sie so komische Außenseiter, ja, die ganz veraltetes Zeugs glauben. Das muss man ihn fragen. Ja, wenn ihr uns Fundamentalisten nennt, würdet ihr die Reformatoren auch Fundamentalisten nennen? War Luther, Zwingli, Calvin, Martin Bucer, Farel in Neuchâtel und so weiter, waren das Fundamentalisten? Also wenn ihr die nicht Fundamentalisten nennt, dann dürft ihr uns auch nicht nennen. Und wenn ihr uns so nennt, dann müsst ihr die auch so nennen. Denn die Fundamentalisten sind die, die das noch glauben, was die Christen fast 2000 Jahre geglaubt haben. Und dieser Widerstand da am Anfang des 20. Jahrhunderts in Amerika war ein Widerstand gegen die aufklärerischen Philosophien, die in die Theologie und die Kirche hineinkommen wollten. Und da haben sie gesagt, nein, das lehnen wir ab. Und diese Philosophien haben überhaupt kein Fundament. Die sind aus der Luft gegriffen. Also das nur zum Begriff der Fundamentalisten. Was man darunter zu verstehen hat, das sind also keine Leute mit Pistolen und so. Vers 16, da haben wir gesehen, stolze Worte. Und dann kommt der nächste Punkt, sie bewundern vorteilshalber Personen. Das ist auch Judas 16. Sie verursachen Spaltungen, Judas 19. Es handelt sich um natürliche oder seelische Menschen, die den Geist nicht haben. Die haben den Heiligen Geist nicht bekommen, eben durch Glauben ans Evangelium. Judas 19. Nun wollen wir aber noch eingehen, wir haben einiges übersprungen, auf diese vielen bildlichen Benennungen, die Judas braucht. In Judas 12 nennt er sie Klippen. Diese sind Klippen bei euren Liebesmalen. Vielleicht steht Flecken, aber der Sinn ist also Klippen, das sind unsichtbare Felsen im Meer, die Schiffe zum Untergang führen können. Und so sind das also Menschen, die unsichtbare Gefahren darstellen, dass andere im Glauben Schiffbruch erleben können. Ich habe schon erklärt, wie viele gerade durch das Theologiestudium Schiffbruch gelitten haben. Das sind Klippen, die zerstören den Glauben und bringen Schiffbruch im Glauben. Weiter, Wolken ohne Wasser, von Winden hingetrieben. Ja, Wolken, das sind doch Dinge da oben, von denen erwarten wir, dass sie Erfrischung und Wasser und damit Grundlage fürs Leben bringen. Das erwartet man eigentlich auch heute noch von jedem Pfarrer auf der Kanzel. Aber was bringen sie? Alles Mögliche außer das Evangelium. Ich pauschalisiere, es gibt ja ein paar Ausnahmen. Aber es sind effektiv nur ein paar. Sie bringen nicht die Nahrung des Wortes Gottes. Warum nicht? Können sie auch nicht. Sie haben etwas anderes gelernt. Die Bibel ist nicht Gottes Wort. Weiter heißt es, Wolken ohne Wasser, von Winden hingetrieben. Wenn man bedenkt, dass Winde in der Bibel ein Bild sind für Geister. Der Herr Jesus sagt doch in Verbindung mit dem Heiligen Geist, der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist auch jeder, der aus Gott geboren ist. Nun heißt das, dort in Johannes 3 ist das Wort für Wind, ist Pneuma, das gleichzeitig Wind oder Geist bedeutet. Hier ist es ein Wort, das ganz klar Wind meint. Aber wenn wir wissen, dass in Griechen sehr, sehr nahe beieinander ist, durch das Wort Pneuma, Wind, Geist, Können wir da gerade die Verbindung machen? Wolken ohne Wasser, aber die sind von dämonischen Mächten gesteuert. Das ist nicht nur einfach eine akademische Sache, dass die solche Dinge erzählen an den Hochschulen, sondern das sind dämonische Mächte, die sie treiben. Ob sie das wissen oder nicht. Sie lachen ja über den Teufel. Aber diese Winde treiben sie. Spätherbstliche Bäume, fruchtleer, zweimal erstorben, entwurzelt. Sie bringen keine Frucht, sie haben keine Blätter, sie haben keine Verwurzelung, es sind keine Fundamentalisten. Und sie sind geistlich tot. Also schon eindrücklich, diese poetische Kraft der Sprache des Judas. Dann weiter, sie sind wilde Meereswogen, die ihre eigenen Schändlichkeiten ausschäumen. Das drückt auf die ganze innere Unruhe, denn es sind Menschen, die nicht in Christus durch sein Opfer Frieden gefunden haben. Und dieses Ausschäumen der Schändlichkeiten, das sieht man zum Beispiel da, wo offen solche Führer sich zu Unmoral, Stolz noch bekennen, öffentlich. Weiter, Irrsterne, denen das Dunkel der Finsternis in Ewigkeit aufbewahrt ist. Der Ausdruck Irrsterne war ein Ausdruck früher für Meteore. Ja, die leuchten am Himmel auf als Licht, aber anhand der Meteoren kann man sich nicht orientieren, wie an den Fixsternen und an den Planeten. Das sind Lichter, die leuchten auf, aber sie haben keine Orientierungsfähigkeit und sie verschwinden dann in der Finsternis. Und so sind es Leute, von denen man eigentlich erwartet, sie bringen göttliches Licht, aber sie sausen ab in die Finsternis. Und weg sind diese Meteoren. Wie gesagt, sehr eindrücklich diese poetische Sprache des Judas. Seine Mutter, Maria, man kann das nachlesen in Lukas 1, Vers 45, war als junges Mädchen jung verlobt. Im alten Israel war das normalerweise um 12, 13, 14 Jahre für ein Mädchen. Eine andere Gesellschaft, kann man nicht vergleichen mit heute. Und die hat doch da ein wunderbares Lob in poetischer Form gebetet. Lukas 1, Vers 45 und folgende. Und das zeigt uns eine ganz beeindruckende poetische Begabung dieser Maria. Und Judas hat offensichtlich etwas geerbt davon. Und auch sein Bruder Jakobus, muss man einen Jakobusbrief lesen, auf das Dichterische hin. Ist ganz ungewöhnlich, die Sprache, zum Beispiel Jakobus 1, übers Beten sagt er, Vers 6, ihr bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln, denn der Zweifelnde ist gleich einer Meereswoge, die vom Winde bewegt und hin und her getrieben wird. Oder Vers 10, der Reiche aber rühme sich in seiner Erniedrigung, denn wie des Grases Blume wird er vergehen. Denn die Sonne ist aufgegangen mit ihrer Glut und hat das Gras gedörrt. Und seine Blume ist abgefallen und die Zierde seines Ansehens ist verdorben. Also wird auch der Reiche in seinen Wegen verwelken. Das ist doch genau auf der gleichen Linie. Judas, der Bruder des Jakobus. Ja, wir merken etwas davon. Nun, fließt das auch in die Inspiration ein? Natürlich. Inspiration bedeutet ja nicht, dass ihr Verstand ausgeschaltet war. Aber Gott hat diese Gefäße so geschaffen, so zubereitet, dass sie genau so waren, um Gottes Wort wörtlich aufzuschreiben. Aber nie die Ausschaltung des Verstandes. Ihre ganze Persönlichkeit war in der Inspiration mit inbegriffen. Und wir merken, überall dort, wo der Verstand des Menschen irgendwie ausgeschaltet wird, da haben wir es zu tun mit dämonischer Medialität. Gott ist anders. So, das nebenbei, das war wieder mal ein Exkurs. Dann Kommen wir jetzt zu Vers 14. Es hat aber auch Henoch, der siebente von Adam, von diesen geweissagt und gesagt: Siehe, der Herr ist gekommen, inmitten seiner heiligen Tausende Gericht auszuführen wider alle und völlig zu überführen alle ihre Gottlosen von allen ihren Werken der Gottlosigkeit, die sie gottlos verübt haben, und von all den harten Worten, welche gottlose Sünder gegen ihn geredet haben. Das ist nun schon interessant, dieses Henoch-Zitat. Davon finden wir nichts im Alten Testament. In 1. Mose 5, wo die siebte Generation nach Adam, von Adam, beschrieben wird, Henoch, der mit Gott wandelte und dann entrückt wurde. Übrigens noch vor, hätte ich fast gesagt, der großen Drangsal, vor der Sintflut, ja? Nun, Henoch hat damals vor der Sintflut bereits das zweite Kommen Jesu Christi in der Vision vorausgesagt. Siehe, der Herr ist gekommen, in prophetischer Vergangenheitsform. Inmitten seiner heiligen Tausende. Da sieht er also die Gläubigen, die Christus bei seinem Kommen begleiten werden. Das ist sensationell. Aber woher hat Judas dieses Zitat? Nun, man kennt man sagt ihm nicht Apokryphe, sondern eigentlich sagt man ein pseudepigraphisches Werk. Pseudepigraphen, das heißt eigentlich eine Schrift unter falschem Namen. Und es wurden in der Zeit nach Malachi, letzter Prophet des Alten Testaments, und bis in neutestamentliche Zeit hinein, wurde in jüdischen und christlichen Kreisen wohl eine Menge Bücher verfasst unter falschem Namen. Ebenso zum Beispiel ein Henoch-Buch, das man besonders als glaubwürdig hinstellen wollte, indem man es Henoch zuschrieb. Eben unter einem falschen Namen hat das später jemand verfasst. So gibt es eine ganze Reihe von solchen Büchern, die nennt man also Pseudepigraphen. Und es gibt ein Henoch-Buch, das enthält fast diesen Text. Und da haben wir gesagt, seht ihr, Judas zitiert ein pseudepigraphisches Werk, also noch schlimmer als die Apokryphen, oder? Denn die Apokryphen sind nicht Bücher unter falschem Namen, sondern das sind... Aber bitte, erstens mal, steht hier etwas, dass er dieses Buch Henoch als Heilige Schrift zitiert? Er erwähnt weder ein Buch, das er zitiert, sondern er sagt einfach, Henoch hat gesagt. Und zweitens ist es gar nicht so klar, dass er dieses Buch, das wir heute noch haben, überhaupt zitiert. Denn der Text dort sagt etwas anderes. Es ist eben fast gleich. Dort steht, siehe, der Herr ist gekommen, inmitten seiner heiligen Tausende, um Gericht auszuführen gegen sie. Das ist eine Irrlehre. Wenn Christus mit den Erlösten kommen wird in Herrlichkeit auf dem Ölberg, Sacharja 14, und alle Heiligen mit dir, steht dort, dann wird er nicht die Gläubigen richten. Er kommt mit ihnen, um die Welt zu richten. Was dort steht, ist sogar eine falsche Lehre. Und Judas zitiert das nicht so. Nun, auch da haben wir... Viele Dinge wurden im Judentum mündlich überliefert oder auch schriftlich neben der Bibel, einfach als richtige, wahre, geschichtliche Überlieferungen. Und so konnte Judas auf diese Quelle zurückgreifen. Woher er sie hat, wissen wir nicht. Aber das Buch Henoch muss ja diesen Ausspruch von irgendwo hier haben. Und so kann zum Beispiel Judas und das Buch Henoch aus einer gleichen Urquelle zitiert haben. Es ist also ganz wichtig, nie sind Apokryphen oder Pseudepigraphen die ja aus der Zeit nach dem letzten Propheten im Alten Testament stammen, im Judentum anerkannt worden als Wort Gottes. Nie. Und die wurden also abgelehnt, und es steht sogar im Talmud, nach den Propheten Sacharja, Haggai und Malachi wich der Heilige Geist von Israel. Und von da an wusste man, wir haben keine Schriftpropheten mehr. Und da kamen keine Bücher mehr zur Bibel. Bis dann der Messias gekommen ist und Apostel und Propheten eingesetzt hatte, die konnten wieder zum Neuen Testament biblische Schriften hinzufügen. Aber mit dem Tod des letzten Apostelpropheten, Johannes, hörte das auf. Und keine Schrift kam mehr dazu. Bis heute. Also das sind so ein paar Gedanken zu diesen Fragen, die sich da ergeben und die uns überhaupt keine Bauchschmerzen bereiten. Im Gegenteil, es ist großartig, wie wir also hier historische Dinge eingefügt finden. Dieser Henoch hat bereits von diesen Abgefallenen der Christenheit prophezeit und wie der Herr bei seiner Wiederkunft in Macht und Herrlichkeit sie einmal richten wird. Vorsintflutlich sieht er schon das, was für uns noch vor der Tür steht. Siehe, der Herr ist gekommen, inmitten seiner heiligen Tausende Gericht auszuführen gegen alle und völlig zu überführen alle ihre Gottlosen von allen ihren Werken der Gottlosigkeit, die sie gottlos verübt haben, und von all den harten Worten, welche gottlose Sünder gegen ihn geredet haben. Jetzt kommen wir zu den Kennzeichen der wahren Christen. Ab Vers 17. Also da haben wir ganz konkrete Anweisungen, um in der Christenheit zu überleben. Ihr aber, Geliebte, erinnert euch an die Worte, die im Voraus von den Aposteln und des Herrn Jesus Christus gesprochen worden sind. Als sie euch sagten, in der letzten Zeit werden Spötter auftreten, die nach ihren eigenen gottlosen Lüsten wandeln. Das haben wir schon gesehen, das spielt an auf 2. Petrus 3. Aber was nun wichtig ist, hier wird gezeigt, wie können wir überleben in der Christenheit? Wir müssen uns ans apostolische Wort der Bibel halten. Nichts dazu und nichts davon weg. Das ist überlebenswichtig. Und darum verstehen wir, warum Satan einen solchen Frontalangriff gemacht hat auf die Inspiration der Bibel seit der Aufklärungszeit. Damit sollte den Christen der Endzeit schließlich das Fundament des Glaubens vollständig entzogen werden. Aber hier haben wir, ihr aber drückt den Gegensatz an, Geliebte, gedenkt an die von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus zuvor gesprochenen Worte. Also die Endzeitaussagen der Bibel, die müssen wir ganz besonders beachten. Dann wird ermahnt in Vers 20, ihr aber, Geliebte, wie dieses Aber zeigt den Gegensatz an zu den falschen Christen. Erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben. Also der Glaube, für den wir kämpfen sollen, der ein für allemal überlieferte Glaube, Vers 3, der wird hier genannt der allerheiligste Glaube. Um uns zu zeigen, wie kostbar das ist, was uns Gott in seinem Wort gegeben hat. Und wir müssen uns darauf aufbauen. Worauf baut man? Auf das Fundament. Also da haben wir einen ganz klaren Aufruf, seid Fundamentalisten. Im wirklichen Sinn des Wortes. Ihr müsst auf dieses Fundament der Apostel und Propheten, da müsst ihr euch selber euren Glauben darauf gründen. Das braucht Arbeit. Tägliches Bibellesen, Bibelstudium, und gesunde Lehre weitergeben und so weiter. Zweiter Punkt in Vers 20, und betet im Heiligen Geist. Das Gebet, und zwar hier ist es ein Durativ, um auf das Morgenthema zurückzukommen, eben das Gebet als etwas Fortgesetztes, als etwas, was uns täglich begleitet, was zu unserem Christenleben gehört, also so ähnlich wie eine ADSL-Verbindung, die läuft immer. Das sind die Leute, die das Vorrecht haben, ich bin noch nicht so weit, eine Standleitung zu haben. Die sind immer online, ja, mit ihrem Computer. Und diese Standleitung zum Herrn, die müssen wir haben, betend im Heiligen Geist. Diese Verbindung da im Alltag. Nie steht in der Bibel vom Beten zum Heiligen Geist, aber wiederholt auch in Epheser 6, beten im, das heißt in der Kraft des Heiligen Geistes. Gott, der Heilige Geist, gibt uns überhaupt die Kraft, dass wir beten können. Sonst wären wir in der Situation der Jünger vor Pfingsten, die dem Herrn sagten, Herr, lehre uns beten. Und er hat ihnen ein Gebet gegeben, um dass sie so übernehmen konnten, weil sie dieses freie Beten eben nicht so kannten. Das ist gleich wie im Judentum. Wie beten die? Da mit Gebetsbuch. Das ist das Normale, immer mit Gebetsbuch. Das ist das Zeichen, die haben den Heiligen Geist nicht. Denn wer im Heiligen Geist betet, der muss nicht nach einem Gebetsbuch beten, sondern hat diese göttliche Kraft, um so in einer Online-Beziehung zu Gott zu leben. Dann Vers 21. Bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes. Oder erhaltet euch selbst in der Liebe Gottes. Die Liebe Gottes ist etwas Festes. Aber Satan versucht immer wieder, uns Zweifel zu wecken, ob Gott wirklich günstig zu uns steht. Gerade dann, wenn es schwierig ist in unserem Leben. Und da müssen wir uns quasi ganz bewusst in diesen Bereich der Liebe Gottes begeben. Und das ist quasi unsere Atmosphäre, in der wir leben, denken und atmen. Aber das ist ein Befehl. Bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes. Man kann also sehr leicht aus diesem Bereich hinauskommen und dann ungereimtes, unrechtes Gott irgendwie andichten. Bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes. Und hofft auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Diese Barmherzigkeit wird uns gebracht bei der Entrückung. Also hofft auf diese Barmherzigkeit. Die Entrückung wird kein Verdienst sein. Wenn der Herr diese große Evakuierung vor der großen Drangsal durchführt, das ist Gottes Barmherzigkeit gegen sein Volk. Und auf diese Barmherzigkeit sollen wir fest, beständig, kontinuierlich hoffen. Also auch da wieder ein Durativ. Ständig diese Entrückung als Hoffnung im Herzen erhalten. Und dann werden sehr konkrete Anweisungen gegeben im Blick auf andere. Das waren jetzt Dinge in Bezug auf unsere eigene Person. Jetzt in Bezug auf andere. Und erbarmt euch über die einen, wobei ihr unterscheiden sollt. Andere aber rettet mit Furcht, indem ihr sie aus dem Feuer reißt. Wobei ihr auch das vom Fleisch befleckte Gewand hassen sollt. Also, da gibt es Leute, die geistlich in Not sind Und da sollen wir uns über ihre Notsituation erbarmen. Das ist wahre Nächstenliebe. Auf sie eingehen und sich über ihre Not, über ihre Schwierigkeit, wo sie in Gefahr sind, eben zu fallen oder weggerissen zu werden durch diese ganze Verführung, da müssen wir uns über sie erbarmen, Mitleid haben, mitfühlen. Und da gibt es solche, die muss man herausreißen aus dieser Gefahr, rettet mit Furcht, indem er sie aus dem Feuer reißt. Mit Furcht heißt, dass wir uns bewusst sind, dass wir genauso in der Gefahr sind, in die gleichen Sünden zu fallen. Das ist sehr wichtig, wenn man anderen hilft, gerade auch auf moralischem Gebiet, dass man sich immer im Klaren ist, wir sind genauso fähig, moralisch zu fallen, wie die anderen. Und das braucht eine besondere Gottesfurcht, die uns da bewahren kann. Indem ihr sie aus dem Feuer reißt, wobei ihr auch das vom Fleisch befleckte Gewand hassen sollt. Das ist eine Anspielung auf die Reinigungsrituale im Judentum. Wenn jemand durch 3. Mose 16, durch verschiedene Ausflüsse, Körperausflüsse, rituell unrein wurde, dann wurden auch die Kleider unrein. Und da musste man sich im Wasser baden, den Körper, aber auch die Kleider waschen. Wovon sprechen die Kleider? Die Kleider sprechen ganz einfach von unserem Lebensstil, von unseren alltäglichen Gewohnheiten. Denn jeder kleidet sich auf eine ganz bestimmte Art, die ein Ausdruck ist seines inneren Wesens und seines Denkens. Man kann wirklich sagen, jeder, der sich kleidet, drückt damit auch etwas aus. Gibt automatisch eine stumme Botschaft weiter. Aber hier geht es um solche, die nun aus dem Feuer gerissen werden sollen. Und da ist auch ihre Gewohnheit, ihr Lebensstil ist durch die Sünde beschmutzt. Und so soll man dieses Kleid eben hassen. Warum? Weil es sehr, sehr schnell eben uns auf uns überfärben kann. Weil in uns selber haben wir keine Resistenz. Ja, und dann kommt dieser wunderbare Schluss, wo Gott noch einmal die Ehre gegeben wird. Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Frohlocken vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, dem alleinweisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Abschließend möchte ich noch hinweisen auf die Tatsache, dass Liebe, das Thema Liebe, 7-mal erwähnt wird in diesem Brief. Vers 1, den in Gott, dem Vater, Geliebten. Und dann haben wir Vers 12, diese sind Flecken bei euren Liebesmalen. Das Wort für Liebesmal ist das Wort Agape. Das einfach die göttliche Liebe bezeichnet. 1. Korinther 13, wo die Liebe beschrieben wird, das ist Agape. Und dieses Wort Agape wurde auch gebraucht speziell für Gemeinde, für ein Gemeindezusammensein zum gemeinsamen Essen. Geht nicht um das Abendmahl. Paulus erklärt in 1. Korinther 11, wenn ihr Hunger habt, dann könnt ihr zu Hause essen. Das ist nicht um das Abendmahl zu nehmen. Aber da geht es also um normale Essen, wo die Christen untereinander so Gemeinschaft ausdrücken. Also Gemeindeessen ist eine wichtige Sache und die werden in der Bibel schlicht genannt Agape, Liebe. Drum das französische Wort für Liebesmahl, das ist Agape. Une Agape. Das ist ein Liebesmahl. Also haben wir da auch noch das Wort Liebe. Und weiter in Vers 17. Ihr aber, Geliebte, gedenkt. Dann in Vers 20. Ihr aber, Geliebte, euch selbst erbauend auf euren allerheiligsten Glauben. Und dann erhaltet euch Vers 21, in der Liebe Gottes. Wie viele Male habe ich jetzt aufgezählt? 6 und Vers 3. Ist das siebte. Geliebte, indem ich allen Fleiß anwandte. Also das ist die Bedeutung der Liebe für die Erlösten. Wird sehr betont im Judasbrief. Wir haben gesehen, wie man die Liebe Gottes missbrauchen kann und die Gnade in Ausschweifung verdrehen. Mit dem haben wir nichts zu tun, aber trotzdem betonen wir sehr die Liebe Gottes. Und was es heißt, eben dieses Bewusstsein zu haben, in Gott, dem Vater, geliebt zu sein. Und bewusst eben die Gläubigen als Geliebte zu sehen. 3, 17, 20. Und diese Liebe drückt sich aus, eben auch durch gemeinsames Essen, Vers 12, durch Gemeinschaft pflegen, miteinander austauschen, Gedankenaustausch haben. Das ist sehr wichtig für das geistliche Vorankommen. Und dann eben dieses Bemühtsein, sich selber in dem Bereich der Liebe Gottes zu erhalten, Vers 21. Ja, damit wären wir so durch in der Übersicht und eigentlich auch Vers für Vers. Und bewusst eben die Gläubigen als Geliebte.